Weiter geht's mit Kapitel 8. Was denn jetzt der Fahrplan für den Rest der Vorlesung? Na, Kapitel 8 heißt spezielle Resultate. Und das heißt, es sind Resultate, die man nicht unbedingt in so einer ersten Gruppentheorie-Vorlesung lernen muss. Könnte man später machen, in einer noch fortgeschritteneren Veranstaltung. Aber ich habe ja ein Ziel. Ich möchte Ihnen ja gerne am Ende einen gruppentheoretischen Beweis zeigen für den P hoch Alpha hoch Beta-Satz von Bernstein. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Gruppen, deren Ordnung nur durch höchstens zwei Primzahlen teilbar ist, auflösbar sind. Das ist ein ziemlich krasser Satz und der ist schon lange bekannt. Zuerst wurde er mit darstellungstheoretischen Methoden bewiesen und war dann auch ein Beleg dafür, dass Darstellungstheorie irgendwie toll ist und kraftvoll, dass man dann schöne Sachen zeigen kann. Aber bis in die 70er Jahre hinein war offen, ob das auch gruppentheoretisch begründbar ist. Und wir gucken uns an, wie man das gruppentheoretisch begründen kann. Dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Vorbereitung. Das hat zu tun mit teilerfremder Operationen, mit bestimmten Eigenschaften auflösbarer Gruppen, mit Argumenten, wie man argumentieren kann mit Normalteilern von echten Untergruppen. Deswegen haben Sie ein paar Übungsaufgaben gekriegt und kriegen auch gerade aktuell noch welche, die irgendwie in diesem Dunstkreis arbeiten. Und wir haben dieses Kapitel 8 spezielle Resultate. Dann sind Sie vorbereitet. Erstens haben wir dann die technischen Hilfswerkzeuge, die wir brauchen. Und zweitens haben Sie sich auch schon ein bisschen an die Art der Argumentation gewöhnt, die wir dann beim Höhepunkt in Kapitel 9 brauchen. So jedenfalls mein Plan in der Theorie. Wir werden sehen, ob das dann auch so funktioniert. Und der Plan ist, dass wir jetzt den Rest der heutigen Vorlesung und auch die nächste Vorlesung mit diesen speziellen Dingen verbringen und dass dann die letzten beiden Wochen der Vorlesungszeit genutzt werden können, um den Alpha-Hoch-Beta-Satz zu beweisen und vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen. Im Sinne von, was wissen wir jetzt eigentlich? Vielleicht mal eine Mindmap und gucken mal und schauen mal, wie es weitergehen könnte in Teil 2. Der Satz, der jetzt kommt, ist eins meiner absoluten Lieblingsresultate in der ganzen Gruppentheorie und es wird vielleicht gleich klar, warum, wenn ich den Namen so schreibe. Das ist der Satz von Bär. Und der ist inhaltlich toll, Gesundheit. Ich finde auch die Argumente toll. Und so wie ich den hier präsentiere, ist das inspiriert von meinem Doktorvater, Bender. Und hier kommt der Witz, Bender ist ein Schüler von Bär. Bär ist mein mathematischer Großvater. Und das ist noch ein Grund, warum ich mich immer freue, wenn ich über diesen Satz spreche. Was ist da jetzt los? Ich werde klein schreiben, mit Ihrem Einverständnis. Beschweren Sie sich, wenn es zu klein ist, damit ich möglichst viel, nicht nur den Satz, sondern auch Teil der Beweisstrategie auf diese Tafel schreiben und behalten kann. G ist die ganze Zeit eine endliche Gruppe, das ist inzwischen schon eine Naturvoraussetzung. Sein G, eine Primzahl und M, eine Teilmenge von G mit gewissen Eigenschaften. Hier sind die beiden Eigenschaften. Erstens, wenn ich mir zwei Elemente aus M schnappe, dann erzeugen die immer eine P-Untergruppe von G. Die zweite Eigenschaft ist, dass die Menge M unter Konjugation abgeschlossen ist. Anders gesagt, wenn ich mir ein Element aus N hernehme und es mit irgendwas in G konjugiere, dann lande ich wieder in N. Nur das wissen wir. Das ist nicht besonders viel. Doch, das Erzeugnis von M liegt nämlich jetzt in OP von G. Was wir gefunden haben, ist ein Kriterium dafür, dass das OP einer Gruppe nicht trivial ist. In dem Moment, wo man eine nicht leere Menge M findet, die diese Sachen erfüllt, bekommen wir was nicht triviales in OP von G. das ist mit ein Grund, warum ich diesen Satz so schön finde. Das ist halt ein Beispiel für die Kategorie Satz, für eine Kategorie Satz, mit der ich sehr gerne arbeite. Man kann den in unterschiedliche Richtungen benutzen. Richtung 1, ich habe eine Teilmenge von G, von der ich zeigen kann, dass sie diese Eigenschaften hat und finde was in OP von G. Das ist super. Und jetzt überlegen wir mal andersrum. Was wäre denn, wenn ich wüsste, dass OP von G gleich 1 wäre? Dann wüsste ich, dass eine solche Menge n nur die triviale Untergruppe erzeugen kann. Das heißt, ich bekomme sofort ganz starke Einschränkungen, was hier alles nicht geht. Und dann finde ich auf einmal Gruppenelemente, die bestimmte Eigenschaften erfüllen, die nämlich das kaputt machen, was in 1 und 2 steht. Und dann habe ich auf einmal auch wieder Informationen, mit denen ich arbeiten kann. Das funktioniert in zwei Richtungen. Ich freue mich noch ein bisschen weiter und wir fangen an mit dem Beweis. Natürlich nehmen wir an, dass der Satz falsch sei. Und arbeiten uns jetzt wieder mit so Annahmen und Minimalität und irgendwelchen geschickten Wahlen dadurch. Und der Platz hier an der Tafel soll dazu dienen, dass wir gewisse Zwischenschritte festhalten und dann immer das kleine Bein und die ganzen Rechnungen hier unten machen. Angenommen, der Satz sei falsch. Wir wollen dann gleich. Naja, was wissen wir? Fangen wir erstmal an. Was wissen wir? Wenn der Satz falsch ist, dann liegt das Erzeugnis von m nicht in OP von g. Insbesondere ist das Erzeugnis von m nicht 1. Das heißt, die Menge m ist nicht g. Richtig. M ist nicht leer. Was wissen wir noch über m? Naja, m ist eine Menge. Das Erzeugnis von M ist eine Untergruppe. Und gucken wir uns mal die Eigenschaft 2 an. Bei Konjugation fliegen wir aus der Menge M nicht raus. Diese Untergruppe, die da jetzt also erzeugt wird, ist ein Normalteil. Wenn ich die Menge, die es erzeugt, nehme und die unter Konjugation invariant ist, dann ist auch die Erzeugung unter Konjugation invariant, also ist das Erzeugnis von M ein Normalteiler. Wenn das eine P-Gruppe wäre, dann wäre es ein P-Normalteiler, müsste also hier drin liegen und das passt nicht dazu, dass wir gerade annehmen, dass der Satz falsch sei. Heißt also, das Erzeugnis von M ist eine Untergruppe, ist ein Normalteiler, darf aber kein P-Normalteiler sein. Das heißt, es darf keine P-Gruppe sein. Überlegen wir weiter. Einfach nur so ganz, ganz klein. Was haben wir auf dem Tisch liegen? M ist nicht leer. In M liegt irgendwas drin. Wir schnappen uns ein Element, das aus M kommt. Was wissen wir? In Teil 1 sagt niemand, dass x und y verschieden sein müssen. Wir nehmen einfach zweimal das gleiche Element und sehen, das Erzeugnis ist eine P-Untergruppe von G. Anders gesagt, wenn wir uns ein Element aus M schnappen und wir wissen, es gibt 1, dann ist das immer ein P-Element. Alle Elemente aus M haben als Ordnung eine Potenz von G. H. Insbesondere gibt es also Teilmengen von M, die sehr wohl P-Untergruppen von G erzeugen. Im Zweifel nehme ich mir einfach die von einem einzelnen Element erzeugen. So, das ist jetzt der Ausgangspunkt für alles, was wir in den nächsten Minuten machen. Teilmengen von M, die P-Untergruppen erzeugen. Wir wissen jetzt, dass das ein sinnvolles Objekt ist, eine solche Teilmenge. Und daher kommt dann die folgende Bezeichnung. Skript P ist die Menge aller Teilmengen x von m mit der Eigenschaft, dass das Erzeugnis von x eine P-Gruppe ist. M liegt da nicht drin, die leere Menge liegt drin. Und es gibt auch noch andere interessante Teilmengen. Also wir reden hier nicht nur über die Menge, die leere Menge enthält. Was können wir jetzt hier machen? Ja, wir haben gerade schon über eine identische Teilmenge gesprochen. Dann wissen wir, wenn wir zwei verschiedene nehmen, kriegen wir hier auch eine P-Untergruppe. Und das heißt, wir kriegen dann eine, die eventuell größer ist, als die, die von den einzelnen Elementen erzeugt wurden. Es ist also sinnvoll, das irgendwie anzuordnen. Durch Inklusion.
wenn ich x1 und x2 hernehme, dann kann ich mich zumindest fragen, ob das Erzeugnis von der einen, also von x1 im Erzeugnis von x2 liegt. Das ist nicht, das ist keine sinnlose Frage. Das ist ein Untergruppen, es kann passieren, dass da was ineinander liegt. Gleichzeitig kann ich nicht erwarten, dass man das alles irgendwie anordnen kann. Und worauf möchte ich hinaus? Ich möchte hinaus auf Teilmengen von m, die in einer gewissen Weise so groß wie möglich sind. Also sozusagen maximal bezüglich, ja, was könnte man nehmen? Zum Beispiel Inklusion. Und ich rede deshalb jetzt so ausführlich darüber, weil man Maximalität ja je nach Kontext sehr unterschiedlich definieren kann. Und wir müssen uns einmal klar machen, welche Art Maximalität wir haben wollen. Ich möchte die Elemente, die in Skript P liegen, so gut ich kann per Inklusion anordnen. Und die Elemente möchte ich mir herauspicken, die bezüglich dieser Anordnung maximal sind. In dem Sinne, dass sie nicht noch echt in etwas Größerem drin sind. Und P Stern soll die Menge dieser bezüglich Inklusion maximal Elemente bezeichnen. Schritte. Ich denke, ich schaffe es in 4 und ein bisschen Nachbetrachtung. Und ich glaube, 4 Schritte kriege ich da auch hingeschrieben, sodass wir die ganze Zeit im Blick haben. Ich bin mal ganz optimistisch. 1, 2, 3. Wenn ich weiter so klein schreiben darf, dann müsste das so funktionieren. Und dann kommt die Schlussbetrachtung, die können dann die untere Tafel. Ich bin jetzt mal ganz verwegen. Und schreibt schon mal alle Schritte hin. Dann sehen wir die Strategie, wissen jetzt schon ungefähr, was los ist und müssen uns nur noch das kleine einzelne Schritte angucken. Wir beginnen damit, dass diese Menge 4 Stern nicht einelementig ist. Es gibt da 2 verschiedene Sachen, die bezüglich Inklusion maximal sind. Schritten weitermachen, speziell wählen. Das schreibe ich jetzt einfach dahinter. Wir wählen sie so, dass der Durchschnitt möglichst groß ist. Und der ist hier. Heißt also, wenn man da Elemente hat, deren Durchschnitt D enthält und echt größer ist, dann können die Elemente, die man da benutzt hat, aus P-Sternen nicht verschieden gewesen sein. Und das ist ein Klassiker, dieser Trick. Das nennen manche Leute Reißverschlussprinzip, dass man schneidet und dann einen Schnitt so groß wie möglich wählt und dann irgendwie rumbastelt und einen größeren Schnitt erzeugt. Ja, Reißverschluss, alles zieht sich irgendwie zusammen und das kann man super machen mit P-Gruppen, mit nilpotenten Gruppen, das sehen wir bestimmt noch häufiger in dieser Vorlesung. Mir fällt spontan mindestens eine weitere Stelle ein. Schritt 2, da zeigen wir Gleichungen. x1 und x2 sind so wie oben. M geschnitten mit dem Erzeugnis von x1 ist x1. M geschnitten mit dem Erzeugnis von x2 ist x2. Das heißt also, diese Mengen sind irgendwie besonders. Wenn man ihr Erzeugnis mit m schneidet, kommt es selber wieder raus. Das gleiche haben wir noch für den Schnitt von beiden. Und warum das wichtig ist, sehen wir in den späteren Schritten. M geschnitten mit dem Erzeugnis von x1, geschnitten mit dem Erzeugnis von x2 ist das gleiche, witzigerweise, wie m geschnitten mit dem Erzeugnis von d. Das ist das gleiche mit m geschnitten. Dann in Schritt 3 überlegen wir uns, dass man denormalisieren kann mit Elementen, die nicht aus D kommen, sondern die in x1 bzw. x2 und außerhalb von D liegen. Hier fangen wir an mit diesem Trick, dass sich alles zusammenzieht. Es existieren einige Auswärtszeilen ohne G. Und dann X2 und G so, dass die Menge D invariant lassen. Normalisieren sollte ich nicht sagen, weil es ja keine Untergruppe ist im Allgemeinen. Aber sie lassen die Menge bei Konjugation invariant. Das heißt, ich darf hier schreiben, D konjugiert von X1 als Menge, D und das gleiche passiert bei Konjugation mit X2. Und in Schritt 4 basteln wir jetzt eine neue P-Gruppe. Und warum das ein Problem ist, das sehen wir dann ganz am Ende des Beweises. Ich möchte noch eine kleine Überraschung offen lassen. Sind X1 und X2 wie in Schritt 3? Können wir eine P-Gruppe basteln, und zwar das Erzeugnis von D vereinigt mit der Menge, die X2 enthält. Und anders gesagt, wir basteln uns in drei Elemente, die wir benutzen können, um eine P-Gruppe zu erzeugen, die mehr enthält als D oder das Erzeugnis von D. Ziel kommen. Irgendwann wollen wir auf einen Widerspruch hinaus. Und jetzt wühlen wir uns durch diese Schritte und zeigen die nach und nach. Gibt es Einwände oder Fragen? Irgendwas, was ich wissen sollte, bevor wir loslegen? Es wird jetzt ein bisschen technisch. Was steht in 1? Wir finden zwei verschiedene Elemente. Ja, angenommen nicht. Angenommen, es sei irgend so ein X aus P-Stern, das einzige Element in P-Stern. So, was ist jetzt los? Wenn ich mir x aus m hernehme, dann ist das Erzeugnis von x eine p-Gruppe, das haben wir vorhin festgehalten. Und diese p, das heißt also, die Menge, die nur x enthält, liegt in Skript p. Dann kann ich gucken, ist das jetzt selbst schon ein maximales Element oder nicht. Aber auf jeden Fall liegt doch diese Menge, die nur x enthält, in einem Element von P-Stern. Und wenn es dann nur 1 gibt, dann muss das kleine x jetzt in dem großen x liegen. Die Menge, die nur x enthält, liegt in P. Also liegt das in einem Element von P-Stern, dieses Ding. Und wenn es nur 1 gibt, dann folgt, x kommt aus x. Oder anders gesagt, die Menge, die nur x enthält, liegt als Teilmenge da drin, aber man kann nicht genauso sagen, dass Element x liegt im Groß x. Das heißt aber, dass alle Elemente aus m in diesem Groß x liegen. Und das ist jetzt schlecht. Denn ganz m erzeugt keine P-Gruppe. Das haben wir festgehalten. Widerspruch. Das war schon Schritt 1. Okay, dann kommt jetzt Schritt 2. Es gibt jetzt also zwei verschiedene. Wir schnappen uns zwei, x1 und x2, so wie es oben steht. Wir nehmen uns so her, dass deren Durchschnitt als Menge möglichst groß ist. Und jetzt zeigen wir da haufenweise Zeug. Was steht in einer 2? Na, da stehen lauter Mengengleichheiten. Und wir können ja mal festhalten, was sinnvoll ist. Wir zeigen die erste Gleichheit. Dann vertrauen wir darauf, dass, weil x1 und x2 sich ja erstmal nicht unterscheiden, außer durch den Index, der dran steht, dass dann die zweite Gleichung genauso sich schlussfolgern lässt. Und dann machen wir noch die dritte und benutzen dafür schon irgendwelches Zeug, das wir wissen. Was sehen wir noch? Fangen wir mit der ersten Gleichheit an. Das ist eine Gleichheit von Mengen am zweiten Inklusion. Und die eine Inklusion dürfen wir sehen. x1 ist natürlich eine Teilmenge des Erzeugnisses von x1. Und x1 kommt aus P-Stern und ist deswegen eine Teilmenge von n. Deswegen liegt x1 im Durchschnitt von n und dem Erzeugnis von x1. Das das dürfen wir einfach sehen. So, jetzt noch die Frage, was ist andersrum? Das ist ja erstmal eine Menge hier. M geschnitten Erzeugnis von x1. Das ist eine Menge. Es ist eine Teilmenge von m. Das sehen wir. Und jetzt ist die Frage, ob sich das irgendwie dafür qualifiziert, aus Skript p zu kommen. Dafür müssen wir uns das Erzeugnis der Menge anschauen. Was ist denn los mit dem Erzeugnis von m geschnitten Erzeugnis von x1? Gut. Die Menge, die hier steht, ist eine Teilmenge von diesem Erzeugnis, Erzeugnis von x1, und das Erzeugnis von x1 ist eine p-Gruppe, nach Wahl. Wenn ich mir jetzt also eine Teilmenge davon hernehme und das Erzeugnis davon, dann muss das eine Untergruppe sein, der Gruppe, die hier erzeugt wurde. Das heißt, das ist eine Untergruppe des Erzeugnisses von x1 und das ist eine p-Gruppe. Untergruppen von p-Gruppen sind p-Gruppen. Die Menge, deren Erzeugnis wir betrachtet haben und die eine Teilmenge von m ist, wie wir sehen, in Skript p. Das heißt, wir haben jetzt, ich schreibe es einmal hin, x1 liegt in dieser Menge, m geschnitten Erzeugnis von x1, und das Ding liegt in Skript p. Jetzt war x1 maximal gewählt bezüglich Inklusion. Wenn x1 also in etwas liegt, was aus Skript p kommt, dann muss das, worin das drin liegt, schon x1 sein. Ansonsten wäre x1 nicht maximal gewesen bezüglich Inklusion. Also sind die gleich. Und das war's. Na gut, genauso das Zeugen mit x2. Dann gucken wir uns jetzt noch die letzte Gleichung an. Muss mal schauen, ob wir da überhaupt noch argumentieren oder ob das im Wesentlichen abschreiben ist von dem, was da vorne steht. Ich fange mal einfach irgendwo an. Das folgt aus dem, was wir schon haben. Naja, m geschnitten mit dem Erzeugnis von x1 und mit dem Erzeugnis von x2. Hier kann ich jetzt einfach künstlich nochmal mit m schneiden und dann steht hier x1 geschnitten mit, wenn wir nochmal m ist, mit x2. Das heißt, ich bekomme das und das ist d. Da war jetzt überhaupt nichts weiter zu tun. Das ist einfach die Definition von d als Durchschnitt von den beiden. Und da steht aber noch irgendwas. Aha, ich kann das da oben ja auch stärker machen. Das hier ist nicht m geschnitten, das ist d. Warnhinweis, in Schritt 2 habe ich beim Anschreiben am Ende ein überflüssiges m hingeschrieben. M geschnitten Erzeugnis von d ist d selber, einfach die Menge d. Gut, ich habe jetzt gezeigt, dass der erste Teil der Gleichung mit dem letzten Teil übereinstimmt. Und dann fehlt noch das Zeug dazwischen. Das machen wir genau wie vorher. D liegt da drin. D ist eine Teilmenge von m, das ist klar. Und eine Teilmenge des Erzeugnisses. Und jetzt argumentieren wir so wie oben. Wenn ich... Also ich könnte es zu Fuß machen. Ich überlege mir jetzt mal, wie ich da x1 und x2 benutzen kann. M geschnitten Erzeugnis von d liegt sicherlich in m und es liegt im Erzeugnis von x1 geschnitten x2. Das heißt, es liegt im Erzeugnis von x1 und gleichzeitig im Erzeugnis von x2. Und da das haben wir uns vorher überlegt, da das d ist, sind wir dann gleich. Das war irgendwie erstaunlich wenig Arbeit. Eigentlich braucht man nur diese eine Idee Eine Teilmenge einer P-Gruppe erzeugt wieder eine P-Gruppe.
Wem geht es zu schnell? Ich kann zwischendurch Pause machen. Solange nicht so viele schreiben, trinke ich einen Schluck und dann mache ich mit Schritt 3 weiter. Ja, jetzt beweisen wir das nach und nach. Kann man das da unten dann noch sehen oder ist da der Tisch im Weg?
Nee, jetzt geht's wieder.
Ja?
Ja.
Ja, dann. Suchen wir jetzt also so ein Element aus x1 und d, das d bei Kombination invariant ist. Und genauso für x2. Da machen wir auch wieder nur ein Element, weil inzwischen klar ist, dass alles läuft. Und wir beginnen wieder damit, dass wir uns überlegen, was passieren würde, wenn man sowas nicht finden könnte. Wenn es ein solches Element nicht gäbe, dann würde es ja bedeuten, dass all das, was d als Menge invariant lässt bei Kondensation in x1, schon innerhalb von d liegt. Außerhalb gibt es da nichts mehr. Ich würde gerne, um die Notation da an der Stelle zu verkürzen, die Normalisator-Schreibweise benutzen, auch wenn d keine Untergruppe ist, sondern erstmal eine Teilmenge. Gibt es da Einwände? Ich kann es auch irgendwo einmal hinschreiben als Box. Doof. Wie geil ich das mache. Ich schreibe eine Menge hin. Ich fühle mich nicht wohl mit so komischer, schlampiger Notation. Ich mache das
nicht. Die Menge aller x aus x1 mit der Eigenschaft d gleich bei Konjugation mit x hin machen kann. Dieses Ding ist dann gleich d. Jetzt missbrauche ich die Notation nur ein klein wenig. Ich gehe immerhin in die Untergruppe, die von x1 erzeugt wird. Das heißt y. Der Normalisator im Sinne von jetzt bei Konjugation invariant von d im Erzeugnis von x1. Damit kann ich irgendwie leben, das hinzuschreiben. Das ist jetzt auch immerhin wirklich eine Untergruppe von x1. Denn d ist zwar jetzt vielleicht nur eine Teilmenge, aber das, was man benutzt, um zu zeigen, dass der Normalisator eine Untergruppe ist, das verwendet nicht, ob das, was da invariant gelassen wird, eine Menge oder eine Untergruppe ist. Da geht es nur darum, dass das neutrale Element das invariant lässt und dass, wenn man zwei Elemente hat, die das invariant lassen, auch die Hintereinanderausführung das invariant lässt. Das heißt, an der Stelle verlieren wir keine Information. Das ist eine Untergruppe von Erzeugnis von x1. Und ich möchte jetzt die Infos aus Schritt 2 benutzen. Ich möchte gerne m mit y schneiden. Dann weiß ich, ich liege im Erzeugnis von x1 und gleichzeitig in m, also liege ich in x1, das ist das, was wir in 2 gezeigt haben. Das heißt, da landen wir jetzt in genau der Menge, die da vorne steht. Da geht 2 ein. Und jetzt gucken wir, was das zur Konsequenz hat für einzelne Elemente aus d. Ich nehme ein kleines d aus d her und betrachte, was eigentlich passiert, wenn ich jetzt die selbst mal per Konjugation auf D anwende. Was ist denn das? Naja, da ich D schreiben kann als Erzeugnis von x2 geschnitten mit dem Erzeugnis von x1 geschnitten mit m, das steht in dieser Gleichung, kann ich jetzt diese Konjugation da so auf die einzelnen Teile anwenden und bekomme m hoch d geschnitten mit x1, Erzeugnis von x1 hoch d, geschnitten mit Erzeugnis von x2 hoch d. Konjugation ist mit der Schnittbildung verträglich. Was passiert da? Naja, angesichts dessen, dass das in... nachdenken. M ist sowieso bei Konjugation mit allem invariant. Das ist die Eigenschaft, die hier in 2 steht. Das ist Eigenschaft 2 aus dem Satz. Die sagt mir, dass ich hier wieder ein M lande. Dann ach so, ich bin einfach viel zu blöd. D ist doch eine Teillänge von x1 und von x2. Das heißt, das kleine d liegt da drin. Und natürlich macht das dann nichts bei der Kombination. Ah, okay, ich habe so nicht davor gestanden. Worauf bin ich eigentlich hinaus? Das war wirklich blöd. Tut mir leid. Ich will darauf hinaus, dass die kleinen Ds aus D selber D bei Konjugation invariant lassen. Das haben wir jetzt gesehen. Also ist D eine Teilmenge von n geschnitten y. Und damit können wir sehen, dass D und n geschnitten y in Wirklichkeit das gleiche sind. Sind wir jetzt fast fertig mit Schritt 3, wir wollen ja auf einen Widerspruch hinaus. Y ist eine Untergruppe vom Erzeugnis von x1, dann kann ich mir jetzt also den Normalisator davon angucken. Was weiß ich von dieser Untergruppe? Na, wo liegt die, was normalisiert die alles? Dieses Ding liegt im Erzeugnis von x1, normalisiert es also. Das haben wir gerade gelernt, wenn man drin liegt, normalisiert man es. Normalisiert y, das steht da. Und außerdem normalisiert das auch die Menge m, weil nämlich alles die Menge m bei Konjugation invariant ist. Das heißt, dieses Zeug hier normalisiert das Erzeugnis von x1, y und m, insbesondere auch den Durchschnitt, lässt also d invariant. Liegt also in dieser Menge, in y. Das ist aber schräg. Liegt also in y. Moment, das ist komisch. Wir haben jetzt also hier eine Gruppe und das Erzeugnis von x1 ist eine P-Gruppe, wohlgemerkt. Wir haben jetzt eine Untergruppe einer P-Gruppe, die ihren eigenen Normalisator enthält.
das geht nicht so richtig gut in nilpotenten Gruppen, insbesondere nicht in P-Gruppen. Was heißt denn das? Das heißt, mit irgendeinem Lemma am Anfang von Kapitel 3, dass diese P-Gruppe, der das hier gerade passiert, dass sie nämlich innerhalb einer möglicherweise größeren P-Gruppe ihren eigenen Normalzahler enthält, das ist sehr schräg, das passiert nur, wenn man die große Gruppe ist. Bei der echten Untergruppe geht das nicht. Und ich habe hier ein Lemma stehen, Lemma 3.2. Ich hoffe, das ist das Richtige. Mit Lemma 3.2 folgt, Y muss schon die ganze P-Gruppe X1 sein, sonst geht das mit dem Selbstnormalisieren nicht. Und was heißt das jetzt wieder? Das kann doch jetzt nicht mehr zusammenpassen mit allem, was wir schon so wissen. Also, was ist jetzt los? Was ist jetzt? Okay, ich schreibe mal X1, so wie ich das schreiben kann, als Erzeugnis von X1 zwischen N. Das Erzeugnis von X1 ersetzt sich durch Y. Y hat uns überlegt, ist D. Das heißt, auf einmal sind D und X1 gleich. Das ist aber sehr, sehr schlecht. X1 und X2 waren verschiedene Teilmengen in irgendeiner Menge. Der Durchschnitt D sollte so groß wie möglich sein. Der kann aber auf keinen Fall eine der beiden beteiligten Mengen sein. Ansonsten wären die ja nicht verschieden. Also dann müsste irgendwie eine der anderen drin liegen. Das ist Käse, wenn die verschieden sind und beide maximal bezüglich Inklusion. Das geht auf keinen Fall anders. Und dieser Käse kommt daher, dass wir angenommen haben, dass 3 falsch ist. Wir haben jetzt also doch so ein X1 gefunden, außerhalb von D, was D invariant lässt. Für X2 machen wir genau das Gleiche und dann bekommen wir solche kleinen Elemente X1 und X2. Jetzt müssen wir uns noch darum kümmern, was wir super Tolles mit denen machen können. Das ist Schritt 4.
Und dafür möchte ich wischen. Dafür muss ich warten, glaube ich. Kein Stress, ich warte gern. Schreibt noch jemand? Nö. Genau, kurze Pause, während ich wische. Gute Gelegenheit zum Essen und Trinken und Durchatmen.
Und ich werde mir nachher da eine kleine Bemerkung ins Griff machen an diese Stelle, dass ich da nicht doof sein soll, sondern einfach nur dran denken soll, dass die kleinen Ds ja in diesen Untergruppen liegen. So, Schritt 4 wird behauptet, dass wir diese beiden Elemente X1 und X2, die wir gefunden haben, benutzen können, um eine P-Gruppe zu basteln, die D enthält. Na, schauen wir doch mal, wie wir die basteln. Halten wir fest, was wir wissen. D ist eine Teilmenge von M, die in solchen Leuten drin liegt, die aus P kommen. Das heißt, D selber erzeugt eine P-Gruppe. Das wissen wir. Was wissen wir noch? X1 und X2 kommen aus M. Alles, was wir hier momentan so basteln, liegt ja in der Menge M. Und in Teil 1 des Satzes steht, in Voraussetzung 1, wenn wir zwei Elemente aus M hernehmen, dann ist ihr Erzeugnis immer eine P-Gruppe. Heißt also, dass diese beiden Kameraden hier zusammen eine P-Gruppe erzeugen. Das ist jetzt Voraussetzung 1 aus dem Satz und nicht Schritt 1. Deswegen keine Kringel, sondern nur so, genau. Die heißen die Klammern. Über das Erzeugnis von D wissen, konjugiert mit X1. X1 lässt die Menge D invariant, also auch das Erzeugnis von D, und deswegen wird diese Gruppe von X1 normalisiert. Das ist Schritt 3. Das heißt, X1 liegt im Normalisator in G von Erzeugnis von D und X2 auch. Ja, aber jetzt können wir ganz normal Gruppentheorie machen. Wir haben zwei Elemente im Normalisator einer Untergruppe. Dann liegt ihr Erzeugnis auch im Normalisator dieser Untergruppe. Wenn wir jetzt da ganz unbefangen drauf gucken, dann sehen wir hier eine P-Gruppe, nämlich das Erzeugnis von D. Und wir sehen noch eine P-Gruppe, nämlich das Erzeugnis von X1 und X2. Und die eine normalisiert die andere. Und wie war das noch? Da haben wir uns auch im Kapitel 3 wahrscheinlich mit beschäftigt. Wenn eine P-Gruppe normalisiert, dann ist ihr Produkt eine Untergruppe und zwar ist es auch wieder eine P-Gruppe. Was wir wollen, aber es ist nah dran. Jetzt ist nämlich das Erzeugnis von D mal Erzeugnis von X1 und X2 eine P-Untergruppe von G. Naja, und was steht hier? Hier steht, das Erzeugnis von D vereinigt mit diesen beiden. Ja, aber das liegt natürlich da drin. Deswegen ist es jetzt auch nicht. Tatsächlich ist es, glaube ich, sogar genau das Gleiche. Ich würde es so angucken. Wir haben jetzt also eine neue Menge gebastelt. Die kriegt gleich den Namen D-Stern. Diese Menge hier, das ist eine Teilmenge von M, denn alles, was da rumläuft, kommt aus M. Und das Erzeugnis ist eine P-Gruppe. Wir landen damit also in dieser Menge Skript P. Der Beweis der kleinen Teilstand ist abgeschlossen. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Das soll sein D, vereinigt mit der Menge, die aus X1 und X2 besteht. Und dieses D ist jetzt auf jeden Fall größer als D. Das muss uns klar sein. X1 und X2 kommen beide von außerhalb von D. Das heißt, wenn ich da einzelne beide dazu nehme, kommt auf jeden Fall schon was Größeres raus. Wir wissen nicht, was das zweite Element noch macht. Aber wir wissen, dass auf jeden Fall hier was Größeres rauskommt als D selbst. Einfach nach Wahl von X1 und X2. Okay. Dieses Ding ist ein Element von Skript P mit 4. Und enthält D echt nach Wahl von X1 und X2. Halten wir das also mal fest.
Jedes Element aus Skript P
liegt in einem Element von Skript P Stern. Vielleicht ist es selber schon maximal bezüglich Inklusion. Wenn nicht, finden wir noch was Größeres und so landen wir irgendwo manchmal etwas in P Stern. Das haben wir vorhin schon mal benutzt. Sei also jetzt mal X aus P Stern, so dass dieses D Stern da drin liegt. Und dann gucken wir mal, was wir alles wissen. Schnitt von x mit x1. Ja. Jetzt kommt quasi das Reißverschlussdingens. Jetzt ziehen wir alles zu. In x liegt d Stern und deswegen d. Und in x1 liegt sowieso schon immer d, weil d der Durchschnitt von x1 und x2 war. Aber halt auch noch dieses x1. Das kam ja aus x1. Das heißt, das hier enthält D und X1. Und die Menge D, also D vereint mit der Menge, die nur X1 enthält, ist echt größer als die Menge D.
Das heißt, dass wir hier jetzt zwei Elemente gefunden haben aus P Stern, deren Durchschnitt echt größer ist als die Menge D. Das D liegt da echt drin. Nach Wahl von X1 und X2, die wir ja so gewählt haben, dass sie verschieden sind, einen möglichst großen Schnitt haben, können jetzt X und X1 also nicht verschieden sein. Wenn sie verschieden wären, würde das dieser Wahl widersprechen. Jetzt muss also X1 gleich X sein. Da hat der Reißverschluss sich an einer Stelle schon zugezogen. Und x und x1, die vorher oben so aussahen, als seien sie verschieden, sind auf einmal gleich.
Gleiches Spiel mit x und x2. Da liegt ja auch d drin, aus den gleichen Gründen. Und jetzt schnappen wir uns aber noch das x2. Das liegt auch im Durchschnitt. Und mit genau der gleichen Argumentation muss dann x2 gleich x sein. Na, jetzt ist der Reißverschluss ganz zu. Alles, was wir uns am Anfang gewählt haben, ist aber gleich. Und das geht aber nicht, wir haben die Sachen als verschieden. Heißt also, es war am Anfang überhaupt nicht möglich, x1 und x2 verschieden zu wählen. Aber es kann ja daher, dass wir angenommen haben, dass der Satz falsch sei. Dieser letzte Widerspruch zeigt also, dass der Satz doch richtig ist und dass wir da ein wunderschönes Kriterium haben, um herauszufinden, dass Dinge in OP fungieren. Das ist der Satz von der. Und der wird häufig in folgender Form verwendet, die ist ein bisschen anders, einfach von der Formulierung her, aber man findet es häufig so in der Literatur. Wir machen gleich auch noch den Spezialfall der Primzahl 2. Häufig findet man, wenn je zwei P-Elemente eine P-Untergruppe erzeugen, dann gilt irgendwas. Man kann an den Satz von sehr schönen Übungsaufgaben ranken, die alle damit zu tun haben, dass man den, so wie ich es vorhin schon angedeutet habe, in verschiedene Richtungen benutzt. Also einmal, um zu zeigen, dass es eine solche Menge M nicht geben kann, oder dass es die leere Menge sein muss, oder aber um ausgehend von Elementen, die sowas erfüllen, dann etwas in OP zu finden. Und der nächste Satz ist eine spezielle Formulierung für die Primzahl 2, die häufig benutzt wird und deren Beweis ich aus den genannten Gründen als Übungsaufgabe lasse. Einfach weil man da einer sehr schön üben kann, mit dem Satz zu argumentieren. Satz 2. Spezialfall vom Satz von Bär. Wir beginnen mit einem Element, der auf dem 2 hingeht, also mit einer Involution. Dann schreibe ich jetzt eine Aussage hin, dass es diesmal wirklich ein Entweder-Oder ist. Das ist ernst gemeint. Und das muss dann auch so bewiesen werden. Entweder oder. Es kann nicht beides gleichzeitig gelten. Es ist entweder T ein Element von P2 von G oder es existiert ein P aus G, was nicht 1 ist, aber was ungerade Ordnung hat. Und es wird bei Konjugation von T invertiert. Und eine praktische Anwendung dieses Satzes sieht häufig so aus, wenn O2 von G gleich 1 ist und wenn die Gruppe aber gerade Ordnung hat, sodass es also überhaupt Involution geben kann, dann muss es möglich sein, diese Situation hier zu erzeugen. Also nicht triviales Element von ungerader Ordnung, das von einer Involution invertiert wird. Und warum das toll ist, das sehen wir alles noch. Aber das nur als Hinweis, wie das klassischerweise benutzt wird, wann es häufig benutzt wird. Das werde ich in einer der nächsten Definitionsaufgaben stellen, das zu zeigen. Und ich betone nochmal, ich will dann auch wirklich das entweder oder sehen. Okay.
Das nächste Lemma ist eigentlich so ein technischer Hilfssatz. Und da das so technisch ist und ich das auf keinen Fall unterbrechen möchte, neige ich jetzt gerade dazu, das erst in der nächsten Vorlesung zu machen. Wir haben heute schon sehr viel geschafft. Ich glaube, dass das gut funktioniert, wenn wir da in der nächsten Woche weitermachen. Und jetzt sollten wir kurz drüber sprechen, ob wir Pause machen wollen und wie lange und so weiter. Erstmal vielen Dank bis hierher. Ich bin jetzt mit dem Vorlesungsstoff durch.